Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Herzlich willkommen in unserem Weihnachtsmarktstudio hier auf dem Ulmer Münsterplatz. Wir haben heute die Polizei zu Gast, nämlich den Christian Quadrone vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ulm. Christian, grüß dich.
Hallo, hallo.
Und wir haben den Marc Schmidt da, das ist ein Kollege von der Kripo Neuem, ebenfalls Prävention vom Polizeipräsidium Schwaben Südwest. Marc, grüß dich.
Hallo Harry.
Ja, und natürlich wollen wir heute mehrere Themen miteinander bereden, aber wir beginnen mit einem ganz aktuellen, das perfekt zum Thema Weihnachtsmarkt natürlich passt. Es geht um Taschendiebstahl und natürlich ist jetzt auf dem Weihnachtsmarkt viel los, das heißt möglicherweise auch potenzielle Taschendiebe unterwegs. Christian, reden wir mal darüber, über das Phänomen. Weihnachtsmarkt ist eng, ist ein Gedränge, ist viel los. Wer steckt denn da dahinter? Wir haben auch Zahlen. Es war vor Corona natürlich, als die Weihnachtsmärkte normal liefen, hatten wir viele gehabt, fast 200. Dann durch Corona gab es natürlich einen Dämpfer, das ist ja klar. Da gab es keine oder nur verkürzte Weihnachtsmärkte. Jetzt läuft der Laden wieder und der Rubel natürlich auch, hoffe ich doch. Und da sind wir schon beim Stichwort. Taschendiebe, sind sie unterwegs? Gibt es denn auch schon aktuelle Zahlen?
Also aktuelle Zahlen haben wir jetzt so konkret noch nicht. Das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei. Aber was wir sagen können, wir hatten jetzt erst jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich hier auf dem Weihnachtsmarkt einen Fall, wo tatsächlich wieder ein Taschendieb aktiv wurde und aus der Handtasche letztendlich auch die Geldbörse entwendet hat und es kam zum Schadensdelikt.
Was natürlich sehr schade ist, jeder Diebstahl ist einer zu viel, gar keine Frage. Jetzt seid ihr hierher gelaufen auf den Weihnachtsmarkt. Euer Eindruck, sind die Leute relativ vernünftig oder ist da gleich was gewesen, Christian, wo du sagst, Mensch, da hätte man vielleicht das Handy oder die Geldbörse doch ein bisschen sicherer verstauen können?
Also wie gesagt, ich bin auch selber mit meinem Rucksack durch den Weihnachtsmarkt gelaufen und dachte mir schon in den engen Gassen jetzt, oh, da hat schon ziemlich viele Leute jetzt. Und wenn ich mir dann schon angeschaut habe oder wenn ich jetzt auch jetzt, wenn wir zusammen rausschauen, so durch das Glasfenster, dann sieht man sehr wohl, manche haben vorschriftsmäßig oder wie wir es wünschen, letztendlich die Handtaschen oder auch die Rucksäcke nach vorne gerichtet, ja, also entweder Körpervorderseite oder zumindest unter den Arm geklemmt oder in Sichtweite. Aber viele andere tragen ihre Handtasche auf dem Rücken oder den Rucksack auf dem Rücken. Und das könnte natürlich im Gedränge natürlich sehr eng werden, weil genau auf das achten letztendlich diese Taschendiebe. Und die nutzen dann diese Gelegenheit aus.
Gelegenheit macht Diebe, sagt man so schön sprichwörtlich. Wer sind denn die Täter? Wer steckt da dahinter?
Also oft sind es natürlich international agierende Banden, die grenzüberschreitend tätig werden. Das heißt, die kommen natürlich speziell und jetzt natürlich ist das Angebot wieder da. Sie kommen einfach ins Land. Im Gegensatz zu Corona, da waren natürlich die Grenzen zu. Jetzt können sie wieder rein und jetzt nutzen sie natürlich solche Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte, aber auch Wochenmärkte oder vielleicht Großveranstaltungen wie das Oktoberfest in München oder in Stuttgarter Wasen, ja, wo sehr viele Menschen aufeinander treffen. Und das ist natürlich für die natürlich eine gemähte Wiese.
Genau. Und wie gehen die vor? Gibt's da so ein spezielles Muster?
Ja, wir bezeichnen das immer als 4A-Prinzip. Also im Prinzip, die Täter treffen erstmal in Beobachtung, meistens sind es mehrere Täter, die Auswahl vom Opfer. Ja, dann kommt das zweite A, dann, das ist das Entscheidende, dann wird das Opfer erstmal abgelenkt, also die Ablenkung. Als dritte A kommt dann die Abnahme, die erfolgt in der Regel dann tatsächlich im Zusammenhang mit der Ablenkung und das vierte A wäre dann der Abtransport. So schnell wie möglich die Beute weg, meistens mit Mittäter, damit es in der Staffel geht, sollte man den Ursprungstäter ansprechen oder vielleicht kontrollieren, der hat es dann nicht mehr bei sich und so kann er sich reinwaschen.
Ja, das klingt recht strategisch durchgeplant. Auswahl ist klar, da sucht man sich ein Opfer aus und sagt, Mensch, hier, der. Aber zur Ablenkung, wie sieht so eine Ablenkung aus?
Gibt natürlich verschiedene Varianten von der Ablenkung und das machen die natürlich auch, die lassen sich nicht nur eine Masche einfallen. Es könnte zum Beispiel sein, es ist ein ganz einfacher Rempler, ja, und der Anrempel, der entschuldigt sich höflich und ganz nett und freundlich, aber in dieser Ablenkungszeit entwendet dann zum Beispiel der zweite Täter vielleicht gerade mit dem Rucksack oder der Handtasche auf der Rückseite vom Körper, macht er schnell den Reißverschluss aus und entwendet dann diese Geldbörse. Oder eine andere Möglichkeit wäre letztendlich zum Beispiel, dass man ein Getränk verschüttet, absichtlich, ja, auf die Kleidung. Man erschrickt, er fängt dann an, sich zu entschuldigen, fängt an, das wegzuputzen und genau wieder, ich bin nicht aufmerksam in dieser Zeit, ja, ich achte nur auf den, der mir das Getränk über den Körper oder über die Kleidung geschüttet hat und in der Zeit wird der zweite oder der dritte Täter dann wieder zeitgleich aktiv.
Wow, und das kriegt man gar nicht mit?
In dem Fall kriegt man es nicht mit, aber das geht uns alle wahrscheinlich so. Deswegen umso wichtiger ist, wo sind meine Wertsachen letztendlich? Wo habe ich meine Geldbörse? Wie habe ich meine Handtasche? Habe ich sie verschlossen? Das ist ganz wichtig. Natürlich nutzen die Täter die Gelegenheit. Sehen die zum Beispiel eine Handtasche, die schon geöffnet ist, dann ist es natürlich sehr lukrativ, sich an dieses Opfer heranzuhängen.
Ja, da reden wir doch gleich mal über eure Tipps. Was empfehlt ihr denn für den Fall der Fälle, dass man sicher quasi durch den Ulmer, aber auch durch alle anderen Weihnachtsmärkte kommt? Was sind eure Tipps?
Ja, grundsätzlich sollte man genau darauf achten, was passiert. Also werde ich angerempelt oder werde ich komisch angesprochen, zum Beispiel auch der Geldwechseltrick, werde ich zum Beispiel zum Geldwechseln aufgefordert, obwohl man eigentlich sagt, das könnte man ja auch in den Essensstände machen. Das könnte nämlich zwei Ziele haben. A, ist das die Ablenkung zum letztendlich Diebstahl durchführen. Oder das Zweite könnte natürlich nur der Umstand sein, man möchte sehen, wo das Opfer den Geldbörse hinsteckt. Ja, steckt das in die Hosentasche, steckt das in die Handtasche, damit man dann danach diesen Diebstahl durchführen kann. Unsere Tipps sind, wie ich schon erwähnt habe, letztendlich die Handtaschen auf die sichtbare Seite bringen, dass man immer sieht, wer hat jemand Zugriff oder man vermeidet den Zugriff eines Fremden. Für die Männer habe ich einen speziellen Rat, weil wir haben ja, ich nehme mich da nicht aus, wir haben unsere Geldbörsen meistens hinten in der Gesäßtasche. Das ist natürlich auch sehr lukrativ, weil auch beim Gedränge oder beim Anrempeln merkt man das nicht, dass ruckzuck die Geldbörse fällt. Deswegen sollte man die Geldbörse in die Innentasche der Jacke stecken am besten und diese auch noch verschließen, dann habe ich sie sicher. Hätte ich keine Jacke mit einer Verschlussmöglichkeit, dann wäre der andere Rat, zumindest die Geldbörse nach vorne in die vordere Hosentasche stecken und die Handfläche drauf, dann kann da eigentlich nichts passieren.
Also eng am Körper tragen, ja, und dann kriegt man es dann schon in dem Fall dann sicherlich mit. Okay, ja, jetzt haben wir über die Herren gesprochen, die Herren der Schöpfung. Und bei den Damen ist es so, die haben ja oft auch, jetzt schaue ich mal raus, wird sicherlich die eine oder andere Dame wahrscheinlich auch nicken, so richtig dicke Geldbeutel und die sind dann oftmals in der Handtasche und das soll ja meistens auch schnell gehen. Vielleicht gerade, wenn der Junior noch Popcorn oder irgendwas Süßes will, dass man auch dann rasch am Geld ist, liegen die oft in den Taschen oben drauf oder im Einkaufskorb und das ist auch ein gefundenes Fressen.
Ja, wir haben es im Einkaufsmarkt natürlich auch, dass man es zum Beispiel im Einkaufswagen liegen lässt, die Handtasche und geht in einen anderen Gang und lässt den Einkaufswagen stehen. Genauso hier auf dem Weihnachtsmarkt, dass man vielleicht kurz zum Glühweinstand geht und lässt die Tasche irgendwo unbeaufsichtigt stehen. Das sind natürlich Einladungen für solche Täter, keine Frage.
Mhm. Du hattest die 4A angesprochen gerade eben, ja, die Methoden. Der Abtransport ist mir hängen geblieben. Was heißt denn das?
Ja, Abtransport heißt, die Täter wollen natürlich so schnell wie möglich das gestohlene Gut in Sicherheit bringen. Ja. Das heißt, sie vermeiden es so lange wie möglich, also der Ursprungstäter, das am Mann zu haben. Die müssen ja damit rechnen, dass vielleicht dem Opfer das auffällt, relativ zeitnah, und dann würde er den Verdacht hegen und dann würde der Ursprungstäter kontrolliert werden. Das heißt, er gibt es schnell weiter und dann die zweite Person kommt, wird dann gar nicht in Erscheinung drin. Das heißt, den hat das Opfer gar nicht wahrgenommen. Ja, und dann erfolgt der Abtransport vielleicht über einen Dritttäter, dann vielleicht in ein Fahrzeug oder irgendwo hin, wo man es deponiert.
Ja, und dann ist natürlich die Aufklärung extrem schwer. Da werdet ihr ein Lied von singen können, klar, wenn es auch organisierte Banden sind. Okay, ich fand es sehr, sehr interessant, auch eure Tipps. Aber jetzt sollte man vielleicht nochmal sagen, wir reden jetzt immer über den Weihnachtsmarkt, aber du hast vorher schon mal anklingen lassen, das gilt im Grunde ja für jede Großveranstaltung, stimmt's?
Richtig, oder auch im Urlaub letztendlich, klar. Urlaubszeit, wenn ich zum Beispiel im Flughafen bin, ja, stehe ich in der Schlange, gebe mein Gepäck auf. Ich sage, überall, wo Menschenansammlungen sind, sollte man einfach achtsam sein. Ja, es gibt zum Beispiel andere Möglichkeiten, dass man so eine Gürteltasche zum Beispiel trägt, dass man das Geld in die Gürteltasche steckt, ja, oder vielleicht andere verschließbare Umhängetaschen, die einfach, und das habe ich nochmal, das möchte ich immer wieder erwähnen, es sollte einfach unter Kontrolle sein, unter meinem Arm, in meiner Innentasche oder zumindest in meinem Sichtfeld. Ja, dass ich wirklich sagen kann, Fremde haben darauf keine Einwirkungsmöglichkeit.
Genau, und mir ist hängen geblieben, nah am Körper und es leuchtet ja auch ein, je näher, umso sicherer. Genau. Wunderbar. Ja, Christian, erstmal vielen Dank für diese Infos.
Danke. Einen wichtigen Tipp möchte ich noch einstreuen. Viele haben zum Beispiel ihre PIN mit im Geldbeutel, ihre PIN-Nummer.
Weil sie es sonst vergessen.
weil sie es sonst vergessen. Ganz gefährlich. Wenn der Gelbe, wenn die Geldbörse weg ist, die EC-Karte wird entwendet und der PIN ist dabei, gehen die Täter natürlich sofort, unverzüglich, so bevor das Konto gesperrt wird, zu einem Geldinstitut und versuchen dann natürlich die Geldabhängigung zu tätigen. Also dann würde nicht nur das Geld fehlen, wo man dabei hat, im Übrigen bitte nur so viel Geld mitnehmen, wo man auch tatsächlich braucht, sondern die leeren dann auch das Konto leer.
Wow, das ist natürlich doppelt bitter, das ist ja gar keine Frage. Ja, wenn ich jetzt das Gefühl habe, Mensch, ich bin Opfer geworden und möglicherweise vielleicht Opfer, soll ich mich dann bei der Polizei melden, auch auf den Verdacht hin, oder sagt ihr erst beim Vollzug?
Nein, grundsätzlich immer. Wenn es ein versuchter Diebstahl war, sollte man sich melden. Das ist auch schon eine Straftat. Und natürlich, wenn ich Opfer geworden bin, sollte man sich melden. Man sollte sich nicht schämen. Das passiert natürlich, jedem kann das passieren, wie ich gesagt habe. Wenn man abgelenkt wird, dann achtet man vielleicht in dem Moment nicht drauf. Für uns ist es ganz wichtig, die Hinweise zu bekommen. Melden Sie sich. Wir haben die 110, die Notrufnummer. Das betrifft auch nachher unsere folgenden Themen. Da sollte man sich immer melden. Das ist immer besetzt, diese Nummer. Und da kann man dann diesen Diebstahl anzeigen. Dann kommen natürlich die örtlichen Kollegen und die würden dann diesen Fall aufnehmen.
Christian, tolle Tipps. Vielen Dank erstmal dafür. Wo kann ich das nachlesen? Habt ihr bestimmt wahrscheinlich auch entsprechend im Internet Tipps?
Ja, es gibt Seiten vom Landeskriminalamt und es gibt natürlich auch auf unserer Homepage vom Polizeipräsidium Ulm die Tipps unter dem Stichwort Prävention und da kann man solche Dinge nachlesen.
Jetzt holen wir mal ein bisschen den Marc wieder mit ins Boot. Marc, du bist auch ein Fachmann, natürlich auch Prävention allgemein, aber auch speziell Betrugsmaschen. Und was mir auffällt, man redet immer vom Enkeltrick und vom falschen Polizeibeamten. Und ich denke mir immer, Mensch, das hat man schon so oft gehört. Und trotzdem fallen so viele Leute darauf rein und ich denke immer, wie kann das denn sein, Mensch? Warum ist es so, dieses Phänomen? Warum sind die Täter trotzdem erfolgreich?
Tatsächlich ist es so, dass wir da große Zahlen haben, Mengen an Straftaten, die dort begangen werden. Und das ist für uns selber ein Phänomen, wie sowas überhaupt passieren kann, dass wir nicht nur Enkeltrick und falsche Polizeibeamte, auch die Schockanrufe und Anlagebetrugsmaschen, Callcenter, die oft aus dem Ausland agieren, anrufen und dann oft auch ältere Personen dazu bringen, dass sie ihr ganzes Erspartes überweisen.
Heute habe ich so einen Fall erstmal gelesen, da ging es um so einen Schockanruf. Gib unseren Hörern doch mal eine Chance. Wie läuft das ab? So ein klassisches Beispiel.
Wir haben zwei verschiedene Varianten. Die Hauptvariante ist, dass der Geschädigte oder die Person, die betrogen werden soll, angerufen wird. Angeblich ein Staatsanwalt, der sagt, dass ein schwerer Verkehrsunfall verursacht wurde. Der Sohn, die Tochter oder das Enkelkind hat diesen Verkehrsunfall verursacht, sitzt jetzt im Gefängnis und es ist, entweder soll die Strafe beglichen werden oder die Kautionszahlung, dass der Sohn, die Tochter dann wieder aus dem Gefängnis freikommt. Der Staatsanwalt sagt dann, das Geld soll bar übergeben werden oder kann auch überwiesen werden ins Ausland und dann wäre wieder alles gut. Natürlich ist das alles nur Betrug.
Alles Betrug, genau. Und dann, wie reagieren dann die Opfer? Also wenn jemand leichtgläubig ist, der steigt dann drauf ein?
Es sind nicht nur immer ältere Personen, sondern es ist so, dass auch jüngere Personen darauf reinfallen, weil du so in deinem Tunnel, in deinem Schockzustand gar nicht mehr so richtig rational denkst und dann bereit bist, Geld zu übergeben, obwohl es dir eigentlich klar ist und obwohl du das schon mehrfach davor gehört hast, dass du das nicht machen sollst.
Wer sind denn hier so die Täter? Auch organisiert, auch Banden, Profis?
Sind oft organisierte Banden, die aus dem Ausland agieren. Das sind Täter, die in Callcentern sitzen und hier Abholer haben, Kleinkriminelle, die das Geld dann an sich nehmen und dann überweisen oder Täter, die sich dann gleich ins Ausland überweisen lassen.
Okay, sprechen wir noch gleich mal, wie soll ich mich denn richtig verhalten? Also ich habe mal gelesen, weder Polizei noch Staatsanwaltschaft würde jemals irgendeine Geldforderung stellen. Ich glaube, das steht über allem so ein bisschen drüber, oder?
Ist bei uns so. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft, wir würden nie so etwas machen, dass wir Geld bar annehmen oder uns einfach so überweisen lassen. Das sind Verfahren, die da dranhängen und das ist dann so, dass da Schriftverkehr stattfindet. Das ist was über einen längeren Zeitraum ist und nie eben dann so im selben Moment abgehandelt werden kann.
Wie verhalte ich mich richtig? Was kannst du den Leuten sagen? Was kannst du denen mitgeben?
auf keinen Fall Geld bar übergeben oder überweisen. Es macht immer Sinn, dann schon mal mit seinen Lieben zu sprechen, die anzurufen, zu fragen, kann denn das überhaupt sein? Hast du denn ein Problem? Und da werde ich dann sofort feststellen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Oder eben dann die Polizei, die 110 kontaktieren. Und da werde ich dann auch erfahren, dass das gar nicht sein kann.
Genau. Ist es, wenn man, das war jetzt gerade der klassische Schockanruf oder die mittlerweile natürlich auch über WhatsApp und so weiter, das ist ja gar keine Frage, über die ganzen sozialen Messenger-Dienste und so weiter, ist es momentan die gängigste Masche oder habt ihr noch andere, die genauso quasi benutzt werden?
Meist die gleichen Callcenter, aber mit unterschiedlichen Maschen. Das könnte, wie gesagt, der Enkeltrick sein, die falschen Polizeibeamten. Anlagebetrugsmaschen, dass Geld angeblich angelegt wird. Wir haben Gewinnversprechen, dass ich entweder ein Haus, ein Auto, Bargeld gewonnen habe, wo es dann heißt, ich muss die Überführungskosten für das Auto dann zahlen oder für das Bargeld, das ich gewonnen habe, fällt eine Gewinnsteuer an. Ich habe geerbt. Lauter solche Geschichten, wo da eine Erbschaftssteuer anfallen soll. Geschichten, wo die einfach an unser Bargeld ran wollen.
Richtig. Da fällt mir ein, Notargebühr wurde ja auch immer oft hergehalten, dass dann irgendjemand im Ausland eine Notargebühr noch zu entrichten hat. Also ist ja abstrus.
Ja. Und wir haben da viele Fälle statistisch aufbereitet. Das ist, wenn ich die Callcenter allein bei uns beim Polizeipräsidium Schwaben Südwest nehme, haben wir in einem Dreivierteljahr eine Summe von 1,9 Millionen, die Schadenssumme. Und das sind da nicht alle, da ist der Anlagebetrug noch gar nicht dabei, sondern nur die, die davor genannt wurden. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Schockanrufe. Ich finde, das ist eine Wahnsinnssumme. Und es geht nicht um die Statistik, es geht um die Personen dahinter. Da hängen Schicksale dran. Und das wollen wir natürlich vermeiden.
Das ist richtig, ja. Und Anlagebetrug, das ist auch so ein Stichwort, das dann immer so aufploppt. Die Täter, die bemühen sich dann auch natürlich, nehmen große gängige Namen, die dann jeder kennt und versuchen sich dann so quasi einzuhacken, einzuschleichen. Was kannst du da nochmal explizit dann sagen? Ja, wie reagiere ich richtig? Weil ich habe mittlerweile das Gefühl, selbst wenn ich Mails bekomme, dann denke ich, oh hoppla, ist das jetzt möglicherweise irgendwas Illegales oder irgendwie Fake oder was Reales? Wie kann ich das unterscheiden, verifizieren? Wie kann ich da möglicherweise selber drauf kommen?
Im Internet oder übers Telefon werden dir hohe Zuwachsraten versprochen. Das heißt, du hast dann 30, 50, 100% Gewinn wird dir versprochen und es wird ein Konto für dich angelegt, wo du dann online angeblich sehen kannst, wie dein Geld schon gewachsen ist. Oft wird erstmal nur eine kleine Summe angelegt und du siehst dann, es ist um 100% schon gestiegen. Das ist aber dann der Köder, wo die dann sagen, ja, wenn du mehr angelegt hättest, dann hättest du natürlich auch mehr verdient. Und so haben wir viele Fälle, wie aktuell eine Dame fällt mir ein, die nach dem Vortrag zu mir gekommen ist und gesagt hat, ihr fehlen 60.000 Euro.
Boah.
Im Internet wurde ihr suggeriert, dass es 120.000 Euro bereits sein sollen und jetzt soll sie nochmal, natürlich kann sie es nicht abheben, weil das Geld gar nicht existiert, und jetzt soll sie nochmal 17.000 Euro nachzahlen, angeblich Steuer, die da fällig ist, und ansonsten würde sie sich strafbar machen. Alles nur gefaked, und es tut mir so wahnsinnig leid für die Dame, das Geld ist weg.
Das Geld ist weg, ja. Keine Chance auch mehr dahinterher zu kommen, oder? Die Täter sind wahrscheinlich so clever.
Sehr schwer. Wenn Geld mal im Ausland ist, ist es natürlich schwer, da wieder ranzukommen.
Marc, von dir auch bitte noch die Tipps, wie verhalte ich mich richtig? Ich glaube, Misstrauen ist schon ein gutes Stichwort, oder? Man darf da in diesem Fall durchaus auch mal misstrauisch sein.
Ein gesundes Misstrauen ist immer gut, aber ich sag mal, wenn ich mal so den Hauptgrund nehme, warum die Leute, wenn ich jetzt den Anlagebetrug hernehme, dann ist es oft die Gier oder auch bei den Gewinnversprechen, die uns dazu bringt, sowas zu machen. Und wenn ich drüber nachdenke vernünftig, muss ich sagen, wenn sich's zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es in der Regel nicht wahr. Diese hohen Gewinnversprechen, braucht man gar nicht drauf eingehen. Wenn ich einfach mal so ein bisschen auf mein Bauchgefühl höre, dann weiß ich schon mal, das ist falsch. Und wichtig ist auch immer, dass ich mich rückversichere. Ich rufe bei meinen Lieben an, ich rufe bei der Polizei an, frag mal, kann denn das überhaupt sein? Und dann werde ich rausfinden, nein, das ist nicht so.
Und wenn man ein ungutes Gefühl hat, auch wie gesagt, auch wenn man selber jetzt noch nicht aktiv geschädigt wurde, trotzdem auch mal gerne bei der Polizei anrufen, oder?
Gerne bei uns anrufen. Lieber einmal zu viel bei uns angerufen, als dann hinterher den Schaden zu haben.
So ist es. Wunderbar. War sehr interessant, Christian.
Ja, ich hätte da noch einen kleinen Zusatz. Wir haben vorhin diesen WhatsApp-Messenger-Dienst-Trick angesprochen. Es ist ganz wichtig, den nochmal zu erwähnen, weil da haben wir gerade sehr viele Schadensdelikte beim Polizeipräsidium Ulm. jetzt früher bei dem Enkeltrick und falscher Polizeibeamte, da haben die Täter immer aus dem Telefonbuch letztendlich die Opfer rausgesucht, weil da meistens nur die älteren Personen drin erwähnt sind oder über die generationsbedingten Vornamen. Jetzt betrifft es schon die Elternschaft, das heißt, die Opfer werden jünger. Warum? Weil letztendlich man eine WhatsApp bekommt und dann gibt sich der Sohn oder die Tochter vielleicht aus und sagt, mein Handy ist kaputt gegangen, ich telefoniere jetzt gerade oder ich schicke die WhatsApp von einem Handy von einem Freund oder von meinem neuen Handynummer und jetzt kommt dann die Forderung, ich müsste dringend eine Überweisung tätigen. Bitte Mama, bitte Papa, mach das bitte sofort, sonst kriege ich das Auto nicht bezahlt. Und das ist leider eine Masche, die gerade sehr zum Erfolg führt. Also bitte auch an die Hörerschaft, wenn eine WhatsApp eingeht, bitte erstmal nachfragen. Versucht das Kind oder den Sohn, die Tochter, den Enkel erstmal über die normale Nummer wieder zu erreichen. Ja, und nicht überweisen, nichts überweisen. Erst wenn man ganz sicher ist, es ist letztendlich tatsächlich der Sohn, den man vor sich hat und er sagt, ja, stimmt alles. Ja, aber nicht auf irgend so eine WhatsApp-Nachricht reagieren und zur Bank gehen und dann eine Überweisung tätigen.
Auch hier, gesundes Misstrauen ist gut. Ja. Erstmal danke dafür. Und ein Thema haben wir noch. Ja, jetzt wird es schon bald wieder dunkel hier. Jetzt mittlerweile 17, 17.30 ist schon dunkel. Das heißt, Hochkonjunktur für Einbrecher? Fragezeichen. Ich glaube schon, dass die dunkle Jahreszeit die natürlich auch einlädt. Jetzt sind wir beim Thema Einbruchschutz und da seid ihr auch meine richtigen Ansprechpartner. Reden wir mal darüber. Die Vorgehensweise, also oft ist ja so, da werden ja auch regelrecht Objekte ausspioniert oder geguckt, wo ist es denn dunkel, wo ist der Briefkasten überfüllt, wie auch immer. Ja, und was passiert dann? Ja, wie ist dann die weitere Vorgehensweise von den Tätern? Die agieren dann auch sehr professionell und auch, ja, sage ich mal, in Banden oder wie läuft es da?
Ja gut, wie vorhin bei dem Taschendiebstahl, wo die Corona-Zeit natürlich da einen Riegel vorgeschoben hat, die Leute waren zu Hause, die Grenzen waren zu, die Täter konnten gar nicht so ins Land kommen, hat jetzt natürlich die Öffnung alles wieder umgedreht, die Täter sind wieder da, ja, wir haben steigende Einbruchszahlen und letztendlich die Menschen sind wieder unterwegs, wie jetzt zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, jetzt wäre die Frage an jeden, der jetzt die Sendung hört, wie ist jetzt der Zustand zu Hause bei Ihnen? Ja. Ist die Tür verschlossen oder nur in das Schloss gezogen? Ist zum Beispiel alles dunkel? Ja? Oder hat man vielleicht eine Beleuchtung angelassen, um zu suggerieren, es ist doch tatsächlich vielleicht jemand zu Hause? Und genau diese dunklen Häuser oder die nicht beleuchteten Häuser, die da machen sich die Täter zunutze. Meistens tatsächlich jetzt Tendenz wieder Ortsrandlagen, wo sie über die Felder ins Wohngebiet eindringen können, um gar nicht groß aufzufallen. Und dann gehen sie von hinten an das Objekt heran, meistens über die Terrassentür, über rückwärtigen Fenster. Und dann haben sie natürlich leichtes Spiel. Da kann kein Nachbar sie beobachten. Insbesondere nicht, wenn irgendwelche Lichter angehen. Ja, also da raten wir sehr dazu, helle Strahler zu montieren, die letztendlich den Täter vielleicht anstrahlen und er sich dann beobachtet fühlt.
Und auch drin quasi Licht, auch wenn man nicht da ist, suggerieren durch eine Lichtschaltuhr. Das geht, glaube ich, alles, ist, dass man alles machbar ist. Und ganz wichtig, sowohl bei der Terrassentür, die schön fest verriegeln, das ist klar und gesichert. Und die Haustür nicht nur so reinziehen. Das ist so der Klassiker. Man geht ja nur mal kurz, ich muss nur mal kurz tanken fahren oder kurz noch was einkaufen und dann ziehe ich einfach die Tür zu. Und ich glaube, das ist eine quasi von fast eine Einladung, stimmt's? Marc?
Es ist tatsächlich fast eine Einladung. Ob jetzt ein gekipptes Fenster oder eine Türe, die nicht versperrt ist, ermöglicht es natürlich dem Täter leicht in ein Haus einzudringen. Und wenn es dann noch dunkel ist drin und ich davon ausgehen kann, dass die Personen nicht zu Hause sind, dann möchte ich natürlich in dieses Haus als Täter rein, bevorzugt.
Mhm. Und mit einer mehr muss man aufräumen. Die Einbrecher, der klassische Einbrecher, kommt gar nicht, wie oft jetzt im Krimi, so nachts, mitten in der Nacht angestohlen. Das oft sogar am helllichen Tag oder gerade wenn es dämmert, stimmt's?
Kann ich bestätigen. Viele haben davor Angst, dass in der Nacht der Täter kommt. Aber in der Nacht muss der Täter davon ausgehen, dass ja jemand zu Hause ist, dass er in seinem Bett liegt. Die kommen eher am späten Nachmittag, frühen Abend, Haupteinbruchszeit, Herbst, Winter, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr, weil es früh dunkel wird, weil dann die Menschen noch beim Arbeiten sind oder vielleicht wie heute auf dem Weihnachtsmarkt. Und das ist dann das, wo der Täter sich 10 Minuten, eine Viertelstunde gönnt, um in dem Haus dann einzubrechen.
Okay, jetzt nochmal, geballt kompetent von euch beiden die Tipps. Wie verhalte ich mich richtig? Was mache ich mit meinem Haus, wie schütze ich mich jetzt gerade auch in einer dunklen Jahreszeit?
Ja, wenn ich den Faktor Mensch nehme, dann muss ich sagen, natürlich die Türe versperren, die Fenster nicht offen lassen, Anwesenheit simulieren und auch, wenn ich besondere Werte habe, dann bitte nicht an all die Facebooker, Instagrammer, anderen erzählen, was ich für Werte zu Hause habe und dass ich vielleicht jetzt gerade auf dem Weihnachtsmarkt bin mit Bildern, die ich poste oder dass ich gerade im Urlaub bin. Briefkasten von Nachbarn leeren lassen, wenn ich im Urlaub bin. Es gibt verschiedene Tipps, wo man einfach dann nicht zeigen soll, dass man nicht zu Hause ist.
Christian? Ja, letztendlich, natürlich kann man, das sind jetzt die Maßnahmen, die man schon machen kann, dass man im Prinzip das anwendet. Also der Marc hat es angesprochen, der Mensch muss erstmal das anwenden, was er schon hat. Das heißt, ich muss die Türen tatsächlich verschließen und nicht nur zuziehen. Ich muss die gekippten Fenster schließen und nicht offen lassen. Ja, das sind alles Einladungen für Einbrecher, die natürlich diese Gelegenheit nützen. Ja. Was natürlich noch gibt, ist letztendlich, dass man sich beraten lässt von uns, letztendlich entweder von der KPI Neu-Ulm oder vom Polizeipräsidium Ulm. Wir haben ausgebildete sicherungstechnische Berater. Wir kommen auch an die Eigenheime. Wir kommen unverbindlich und kostenlos.
Ja. Das kostet nichts, oder?
Das kostet alles nichts. Wir kommen nach Hause und schauen uns das an und jeder kriegt dann von uns die Erklärung, eine sogenannte Schwachstellenanalyse und dann kann er selber, wie er dann letztendlich möchte, auch tätig werden. Natürlich so umfangreich, wie es möglich ist, weil je schwerer es Täter haben, und das ist die klare Botschaft, also die müssen lang brauchen, weil normalerweise möchten sie so schnell wie möglich rein ins Objekt, durchsuchen und wieder raus. Die wollen gar nicht gesehen werden. Deswegen suchen die sich auch Objekte aus, wo niemand zu Hause ist. Die möchten keinen Kontakt mit der Bevölkerung oder mit den Bewohnern. Die gehen rein, durchsuchen und dann kommt letztendlich die Flucht, ja, so schnell wie möglich. Je länger sie brauchen würden, um reinzukommen, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Versuchsstadium stecken bleibt.
Marc? Das hat der Christian sehr gut erklärt. Gerade hat er es jetzt darauf bezogen, dass Objekte eben dann schon stehen, dass wir da kommen und Sachen anschauen. Aber auch, wenn Leute erst ihr Haus bauen wollen und vielleicht erst die Pläne haben, macht es für uns Sinn, dass wir uns vorher unterhalten, wie man das vorher schon sicher gestalten kann. Wie sowohl in Baden-Württemberg wie auch wir in Bayern haben in unseren Fachberatungsstellen einen Showroom, wo man Sicherheitstechnik anschauen kann und wo man auch anhand der Pläne mal durchgehen kann, was man vorher schon optimieren kann. Und so denke ich mal, kann man da auch Geld sparen.
Genau, und ein Ding habe ich noch auf der Agenda, und zwar das Infomobil, das ist auch unterwegs, und zwar auch hier auf dem Weihnachtsmarkt, stimmt's?
Ja, richtig. Da haben wir nächsten Dienstag am 6. Dezember, also am Nikolaustag, sind wir hier auf dem Weihnachtsmarkt. Hier vorne am Haupteingang von der Hirschstraße hochkommend steht unser Infomobil in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Und da kann sich jeder informieren. Da haben wir solche, wie in unseren Beratungsstellen, solche Exponate, wo wir anhand diesen Exponaten letztendlich genau erklären können, auf was es dann beim Einbruchschutz drauf ankommt. Ob mechanischer Schutz oder elektronischer Schutz.
Okay, und wichtig ist der geeignete Schutz und passend dann auf die Immobilie oder auf die Wohnung, wie auch immer. Ja, ich fand es super interessant. Vielen, vielen Dank, die Herren. Das war Christian Quadrone vom Polizeipräsidium Ulm und sein bayerischer Kollege, der Marc Schmid von der Kripo Neu-Ulm, ebenfalls Prävention. Vielen Dank. Es war hochinteressant. Wie gesagt, eure Dienststellen haben natürlich entsprechende Infos auch auf der Homepage. Es liegen viele Flyer aus und dann am 6.12. am Nikolaustag der Infomobil hier auf dem Münsterplatz. Und ich habe gehört, dieses Infomobil macht dann noch so eine kleine Tour durch die Region. Also ist noch woanders auch zugegen und da einfach mal vorbeischauen und keine Scheu haben. Und ja, liebe Hörer, nerven Sie die Jungs mal richtig, ja? Stellen Sie Ihre Frage, was Sie wissen wollen, gar keine Frage. Die Termine nochmals, der 6.12. hier auf Münsterplatz von 10 bis 18 Uhr. Ich sage vielen Dank, Christian und Marc. Ja, und jetzt wird es höchste Zeit für was?
Sich aufzuwärmen auf dem Glühwein. Ja, auf dem Glühweinstand.
Genau, jetzt trinken wir einen Glühwein. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Weiter viel Spaß mit dem Weihnachtsmarktradio von Donau 3 FM auf dem Münsterplatz beim Ulmer Weihnachtsmarkt. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch alle noch. Ja, und lasst krachen.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3 FM.